Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Sefta Hip-Hop. Viel Spaß!
Also meine beiden Eltern hatten Schichtarbeit. Also es gab wirklich Wochen, wo wir uns als Familie nie gesehen haben. Weil irgendwie meine Mutter hatte Nachtschicht, mein Vater hatte Frühschicht. Ja, ne? Also damit bin ich irgendwie groß geworden. Und deswegen, glaube ich, hat mich das schon sehr getrieben, diese Idee von... Wie gestalten wir das für einen selber auch gut und was für Implikationen Arbeit auch für Familien hat, für das Wohlergehen hat und für Gesellschaften hat? Das war mir sehr früh klar. Ich erlebe das in meiner Projektwelt, dass die Stimmung aufkommt, das müssen wir jetzt aber schnell machen, das entscheiden wir jetzt hier sofort. Nee, die Einbindungsformate, die braucht es doch jetzt in dem Umfang vielleicht nicht. Also das erlebe ich wirklich tagtäglich, das ist ein totaler Shift für mich gewesen. Unsicherheit wächst, der Nebel wächst. Es ist die Situation, lass uns die annehmen, aber lass uns die nicht akzeptieren. Also annehmen und akzeptieren sind verschiedene Dinge. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, die Situation, wie sie ist, anzunehmen, zu sagen, sie ist gerade so aus bestimmten Gründen, aber lass sie jetzt besser machen.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich hoste das hier seit 6 Jahren und darf mutigen, optimistischen und neugierigen Menschen gute Fragen stellen. Heute bei mir in Folge 295 ist Dr. Sefta Hip-Hop. Wir kennen uns über unsere gemeinsame Speaker-Agentur Minds and Matches. Schöne Grüße an Juliane Sehan. Und haben uns letztes Jahr auch in Hamburg auf der OMR-Konferenz getroffen und festgelegt, dass wir einen Podcast aufnehmen müssen. Denn es gibt wichtige Themen, die uns verbinden. Nicht nur das Speaker-Dasein und das Thema Future of Work. Sie ist unter anderem auch Dozentin an der Leuphana-Universität und unterrichtet New Ways of Working, sondern auch das Thema, wie bringen wir eigentlich unsere Kinder in diese neue Arbeitswelt? Was bringen wir ihnen bei? Was geben wir ihnen mit? Wir sind beide Eltern und sprechen also auch darüber, was sich in der Schule verändern muss, was sich schon verändert hat und was wir als Eltern jetzt tun können. Außerdem geht es um die große Frage, wie wir in der aktuellen Krise vorwärts kommen. Sie schlägt dort ganz pragmatisch vor, die Situation so anzunehmen, wie sie ist, aber sie nicht zu akzeptieren. Und über dieses Embracing, dieses schöne englische Wort, zu dem es gar nicht so das passende Deutsche gibt, wie ich finde, über das sprechen wir heute. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung und wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Sefta heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Hallo, schöne Grüße aus Hamburg.
Ich war gestern in Hamburg. Hätten wir uns ja fast noch treffen können.
Ja, diese Woche war richtig viel los in Hamburg. Ich habe das ganz viel gehört mit Veranstaltungen, Buchevents oder ähnliches. Also es waren viele in Hamburg diese
Angela Woche. Merkel oder welches Buch meinst du jetzt?
Ja, das Buch übrigens, das ist in meiner Wishlist. Also ich habe ja bald Geburtstag.
Willst du das lesen?
Ich würde das sehr gerne lesen, ja. Ich will das wirklich lesen.
Ich würde sie auch gerne mal interviewen hier im Podcast. Ich wurde schon mehrfach gefragt, wen würdest du gerne mal interviewen? Wolfgang Grupp würde ich gerne mal interviewen, der Ex-Trigema-Chef, weil der einfach eine spannende Figur ist.
Ja,
und Angela Merkel finde ich natürlich auch sehr interessant. Und sie kommt ja hier auch sogar aus Mecklenburg-Vorpommern.
Stimmt.
Mal gucken.
Und sie ist ja auch in Hamburg groß geworden. Also das einigt uns auch. Und tatsächlich, witzigerweise, es gibt ja diese Frage, mit wem würdest du mal ein Abendessen haben, mit a person living or dead? Und da ist sie auch ganz weit oben auf meiner Liste. Also ich glaube, die hat... Ich glaube, es ist spannend, ihr zuzuhören und so hinter diesen Politikfassaden mal zu schauen. Also ich freue mich auf das Buch, ja.
Schön, dass du heute da bist und dass du auch vor allen Dingen fit bist. Beim letzten Mal hattest du ja ein bisschen mit der Stimme. Ich kenne das ja, dann lohnt es sich natürlich nicht mit dem Podcast. Aber heute sind wir beide hier und wollen über eure Arbeit sprechen, auch über Kulturwandel sprechen. Und wir fangen mal ganz vorne an. Auch du darfst meiner mittlerweile 11-jährigen Tochter Mathilda mal erklären, was du so tust. Was würdest du sagen?
Ja, das mache ich sehr gerne. Die Frage ist nicht ungewöhnlich für mich, weil ich habe ja auch zwei kleine Kinder. Und vor allen Dingen, wenn ich hier mit meinen ganzen Taschen nach Hause komme, die Workshop-Material mit den bunten Stiften, Papieren, Rollen irgendwie mal zur Seite lege, dann kommt wieder die Frage, Mama, wo warst du denn unterwegs? Mhm. Und ich glaube, eine mögliche Antwort wäre es, dass ich über verschiedene Wege versuche, die Arbeitswelt ein Stück weit besser zu machen, in dem Rahmen, in dem es mir gelingen kann. Und das tue ich unter anderem, indem ich mit Teams, mit Unternehmen zusammenarbeite und schaue, wie können wir die Arbeit, aber auch vor allen Dingen die Zusammenarbeit so machen, dass es besser wird und besser im Sinne von, dass es sich besser anfühlt, aber dass es auch für die Organisation ein Stück weit in Richtung Zukunft geht. Also wirklich in die Zukunft zu schauen, proaktiv zu sein und zu sagen, hey, was können wir gemeinsam tun auf verschiedenen Ebenen? Also das mache ich sehr gerne. Das mache ich mit Computer, Handy, bunten Post-its und allem, was mir so an Material zur Verfügung steht. Und das mache ich auch in der Lehre, weil ich ja auch seit vielen Jahren nach meiner Promotion ja auch aktiv in der Lehre bin und eben auch versuche, Studierende, junge Erwachsene auf die Arbeitswelt vorzubereiten, mit den Ideen von der zukunftsgewandten Arbeitsgesellschaft. Und ja, das vielleicht so als Antwort auf, was mache ich eigentlich mit diesen ganzen Taschen und dem Rollkoffer?
Warst du denn gut vorbereitet auf die Arbeitswelt?
Ich glaube, dass ich inhaltlich viel aus meinem Studium mitgenommen habe. Ich habe es auch geliebt zu studieren und ich habe das aufgesogen, gelernt, gelesen.
Was hast du denn studiert im Zimmer?
Genau, ich habe Wirtschaftspsychologie studiert mit einem sehr starken psychologischen Anteil und habe dann meinen Master in RBWL-Richtung gemacht und habe da auch stark eben Organisationsentwicklungs-, Change-Management-Ansätze gehabt und hatte das Gefühl, dass ich das eigentlich so total gern gemacht habe, verstanden habe. Ich habe ja auch viel in der Psychologie, viele Theorien gehabt und das war super. Und dann hatte ich so meine ersten Praktika und dachte dann, ach so.
So ist das.
So ist es gemeint. Genau, also ich habe mich dann doch überhaupt nicht vorbereitet gefühlt.
Was war denn der größte Schocker oder das größte Aha-Erlebnis?
Also für mich war wirklich, aber das war auch wahrscheinlich wieder so typisch ich, weil ich dachte so, ich habe ja alles gelesen, ich habe ja alles gelernt, wo kann ich das hinschreiben? Und dann kommt man in die Arbeitswelt und ich habe zum Beispiel, mein erstes Praktikum war in so einer Trainings- und Coaching Bude, sage ich jetzt mal, die war auch super. Und dann habe ich erst verstanden, dass es nicht nur diese inhaltlichen Sachen sind, sondern ganz viel auch, was dazwischen passiert. Also diese Zwischentöne, das ganze Thema miteinander umgehen, die politischen Sachen, was in Organisationen passiert, dass man gar nicht immer dieses sehr rationale, sehr das, was richtig ist, sondern das, was in dem Moment passt. Und das war für mich wirklich so ein Aha, weil ich finde, das kommt extrem kurz tatsächlich zu lernen und zu verstehen. Das war für mich schon ein Aha. Und dann habe ich mich doch ganz schön unvorbereitet gefühlt, weswegen ich dann beschlossen habe, nach meinem ersten Praktika auch wirklich viele Arbeitseinsätze wie möglich zu machen, damit ich auch selber verstehe, dass es nicht nur das ist, dass man es anwendet, sondern man ist ja auch in bestimmten Sachen gut und in bestimmten Sachen nicht gut. Und ich finde, das lernt man nur in der Praxis und im Erleben. Und das war auch so eine totale Erkenntnis. Das lernst du komplett nicht im Studium. Also du kannst ja echt super gut Medizin studieren und dann stehst du im OP-Raum und denkst so, what the fuck? Ja, also von daher glaube ich, oder bei Lehrern weiß man das ja, dass da viele im Lehrerberuf stehen nach dem tollen Pädagogikstudium und denken, wo bin ich hier eigentlich? Also
das ist wie Fahrschule, also Theorie schön und gut, genau. Aber das erste Mal am Steuer sitzen und irgendwie kommen da Autos mit einmal entgegen, das ist was anderes. Genau. Das heißt, wir müssen eigentlich die Kids und die Jugendlichen früher irgendwie
viel früher
schnuppern lassen. Ne? Wir haben ja jetzt auch gerade mit unserer großen Tochter Schülerpraktikum gehabt. Also sie hatten einmal ein Sozialpraktikum, das hat sie im Kindergarten gemacht. Das fand sie ganz interessant. Und dann nochmal so ein Schülerpraktikum. Da hat sie sich ehrlich gesagt nicht so richtig drum gekümmert. Ich habe ihr ein bisschen geholfen. Sie war dann im Zoo, was ja mal eine interessante Erfahrung sein kann. Aber sie hat sich dann ein bisschen beschwert, dass sie da die Kacke wegmachen musste von den, was weiß ich, welche Tiere das dann alles waren. Ich sagte, du hättest ja auch was anderes aussuchen können. Und da frage ich mich aber so ein bisschen, wie machen wir Appetit, ne, darauf, dass die sich da was aussuchen, dass sie da reingehen. Ich wollte sie jetzt auch nicht zu sehr pushen und zu sagen, geh jetzt dahin. Aber es wäre halt schade, wenn sie irgendwann dann in die Arbeitswelt kommen und dann desillusioniert sind.
Ja, sehr. Und ich versuche das auch wirklich, also mittlerweile, ich bin ja in der Lehre und darf ja New Ways of Working lernen. Und das ist tatsächlich ein Modul, sage ich mal, also ein Themenfeld ist bei mir auch tatsächlich Inner Work. Und da gebe ich Ihnen dann auch die Hausaufgabe, das machen wir gar nicht unbedingt in gemeinsam, aber da gebe ich Ihnen verschiedene Templates, Hausaufgaben, sich auch wirklich mit den eigenen Stärken zu befassen, den Schwächen, also Schwächen nicht, sondern Stärken und Werten zu befassen und auch selber mal reinzufühlen, auch zu überlegen, wo teste ich das denn auch? Also wie kann ich denn auch bestimmte Sachen testen, ob das wirklich meine Werte sind oder nicht? Wo könnte ich erste Experimente mal machen? Also ich versuche das schon auch zu integrieren, in meiner Lehre auch zu sagen, hey, dass diese Idee von, das ist eine feste Arbeitswelt, die auch wirklich aufzubrechen, sondern zu sagen, du, das ist schon etwas, was dir gehört und was du aktiv machen musst, so, ja, und sie darauf vorzubereiten. Ja, das versuche ich zumindest auch so ein Stück weit zu integrieren.
Und wir dürfen natürlich auch weiter über das System Schule sprechen, optimistisch. Mhm. wir sind ja immer schnell im Pessimismus, gerade bei dem System, was ja auch schwer zu verändern ist. Aber trotzdem gibt es immer wieder positive Beispiele, ne, dass auch an Schulen Dinge passieren. Hängt ja auch stark von den Lehrenden ab. Und vielleicht kann man da auch irgendwie mehr Praxis in diesen Schulbetrieb reinbringen, denke ich immer. Vielleicht können die Eltern da auch mehr machen. Vielleicht können wir als Eltern da einfach auch mal Sessions anbieten oder, keine Ahnung, Co-Kreation erlebbar machen, ne? Die Dinge, auf die es ja heute ankommt. Wie guckst du so auf Schule?
Tatsächlich täglich. Erstmal, weil ich natürlich auch ein Schulkind habe. Ja. Und mich sehr intensiv auch zur Einschulung damit befasst habe. Ich habe ja das Glück, auch in Hamburg zu wohnen und damit auch eine Auswahl zu haben, wo ich mein Kind hinschicke. Das ist ja nicht immer so, auch in ländlichen Gebieten. Da war das bei mir zum Beispiel überhaupt nicht so. Ich komme ja aus Schleswig-Holstein, wo jetzt auch nicht so eine Auswahl ist. Also die nächste Schule war 20 Kilometer und die musste ich halt nehmen und die andere wäre sonst 40 gewesen oder so. Ja, also und hier habe ich den Luxus. Das heißt, ich habe mich schon mit dem Thema Schule befasst und vor allen Dingen mit der Philosophie. Also was ist denen wichtig an der Lehre und wie wollen sie das jungen Menschen übermitteln, dass sie vor allen Dingen Freude am Lernen haben, dass ihnen das wichtig ist, dass das Spaß macht, dass sie damit neue Welten entdecken können. Und daher war das schon für mich wichtig. Und ich muss sagen, dass ich extrem positiv überrascht war, zu sehen, und da spreche ich jetzt nur über meinen kurzen Research, was ich hier gemacht habe, dass ich schon das Gefühl habe, es ist schon anders als bei mir. Also das hat mich sehr beruhigt, weil ich extrem viel Frontalunterricht hatte und das sehe, dass vielen Grundschulen das überhaupt nicht mehr so ist, dass es viel individueller geworden ist. Das hat mich total beruhigt und auch diese Gewissheit, auch da gibt es Schritte, auch wenn wir sehen, das sind vielleicht so Schneckentempo-Schritte, aber von 3 Meter weg war das doch schon 1 Meter. So, ja, also und so habe ich das jetzt für mich interpretiert, dass das schon ein paar Meter Entwicklung gemacht worden sind, jetzt keine Kilometer oder so. Ja. Aber es tut sich was, das war total gut für mich und ich habe schon
wir
das
Gefühl. Wir haben hier bei uns so ein Landschulheim heißt es, glaube ich. Ja. Also da sieht man quasi wie so eine Art Museum, wie die Schule vor 100 Jahren funktioniert hat.
Ah ja.
Und da siehst du halt auch noch die Stöcker, mit denen die Kinder auf die Finger bekommen haben. Und mein Opa hat das auch noch erlebt. Der hat das mal erzählt. Der hat auch mal so ein Schriftstück rausgeholt. Ich glaube, da war sogar ein Bluttropfen drauf, weil er da geschlagen wurde. Das war halt, also so gesehen ist in relativ kurzer Zeit schon sehr viel passiert.
Ja. Mhm.
Trotzdem geht es uns manchmal noch zu langsam, ne?
New Work Chat Werbung.
Support für diesen Podcast kommt von Open Up, der All-in-One-Plattform für mentales Wohlbefinden und mentale Gesundheit. In der Vergangenheit hat man das mit sich selbst ausgemacht. Heute bieten immer mehr Unternehmen Angebote für mentale Gesundheit an. Ich kann euch nur empfehlen, schaut euch dieses Thema an, bietet euren Mitarbeitenden die Möglichkeiten, mit PsychologInnen zu sprechen, sich weiterzubilden, denn der Stresspegel nimmt zu. Das sehen wir in den Befragungen. Und insofern ist es ein wichtiger Beitrag, dass unsere Unternehmen auch Orte sind, an denen unsere Mitarbeitenden ganz Mensch sein können, mit all dem, was eben auch im Inneren dazugehört. Open Up bietet hier wirklich ein wunderbares Angebot, das ihr euch mal anschauen könnt auf openup.de/Unternehmen. Und für alle, die hier zuhören beim New Work Chat, gibt's auch noch ein Special Offer. Das heißt, wenn euch das Ganze gefällt, wenn ihr das kennengelernt habt, dann könnt ihr das natürlich machen und bekommt den 13. Monat geschenkt. Dazu einfach New Work Chat angeben in dem Formular und schon geht's los. Viel Spaß damit und jetzt springen wir wieder rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Ich finde auch, aber ich bin, wie gesagt, also ich bin noch optimistisch und denke, was ich halt ganz toll finde, ist, dass in den Schulen wirklich die Ideen der Pädagogik, also das, was wir in den letzten Jahren auch wissenschaftlich gelernt haben, wie Kinder lernen, wie Kinder funktionieren, dass das wirklich auch in der Schule Gehör gefunden hat. Also gut, über den Start der Schuluhrzeit so, okay, da kann man noch schauen, ob man das noch irgendwann optimieren kann, aber wirklich auch pädagogische Ansätze mehr zu integrieren, natürlicher zu lernen, nicht in Fächern, sondern wirklich auch themenbezogen. Also das macht meine Tochter zum Beispiel, die hat dann ein Thema, weiß ich jetzt nicht, Biene. Und dann wird darüber in Deutsch eine Geschichte geschrieben. In Englisch werden sowas wie Blume, Biene, Honig in Vokabeln gelernt. In Mathe wird berechnet, wie weit fliegen die, wie breiten die sich, also dann werden, also das passiert ganz viel. Also dass es nicht mehr auf das Fach ankommt, sondern und dass das viel ganzheitlicher vermittelt wird. Und das finde ich total schön. Also dieser Ansatz und so. Und ich finde, dass das natürliche Lernen, und das sehe ich auch an den Unis, wo ich auch viel war, weil ich auch promoviert habe, auch dieses Problem-Based Learning, dass es viel natürlicher ist, dass wir eher lernen, wenn wir an ein Problem kommen und dann fragen, so, hey, ich kriege das nicht gelöst. Und das sehe ich auch, dass das, dass die Kinder erstmal machen dürfen. Und dann, wenn sie an einen Punkt kommen und sagen, wie geht eigentlich 2 mal 7 habe ich gemacht, aber 2 mal 10, wie geht das? So. Und also das fand ich ganz, ganz schön. Ich hoffe, das geht noch besser. Ich glaube, der größte Punkt, ich weiß nicht, wie du das siehst, Gabriel, ist für mich nochmal das ganze Thema von Digitalisierungsskills. Wie gehe ich mit Medien um? Wie verarbeite ich Informationen? Also ich muss sagen, da habe ich wirklich. Da mache ich mir noch eher Sorge, muss ich wirklich sagen. Also da geht es mir zu langsam. Da geht es mir wirklich zu langsam. Das ist ein Thema, da gucke ich sorgenvoll drauf.
Ja.
So mit jungen Kindern.
Kennst du eigentlich auch die Julia Freudenberg von der Hacker School in Hamburg?
Ja, klar. Ja, ne? Genau.
Die war auch schon hier und da sprachen wir auch über das Thema. Und sie ist ja auch Mama und sagte, das ist das Bulimie-Lernen. Habe ich noch so im Hinterkopf. Also du musst irgendwas lernen und kannst es dann irgendwann aber auch wieder vergessen und das ist dann weg. So kann dann wieder weg. Raus.
Ja.
Und deswegen haben die Kids ja keine Motivation, ne? Und dann kommen wir als Eltern und dann versuche ich immer unserer Großen und Mittleren irgendwie zu helfen und ich kann es verstehen. Also es gibt keinen Bezug weder zu ihrer Realität noch zu einer möglichen Zukunft, die sie dann haben. Das sind einfach Dinge, die man jetzt mal eben und dann wieder weg. Also, es wäre viel schöner zu gucken, wie lösen wir hier mal ein Problem gemeinsam. Aber es gibt natürlich auch Projekte, zum Beispiel so nachhaltige Schule. Und dann, wie können wir gemeinsam mal was Neues ausprobieren? Ich habe übrigens gestern in Hamburg einen Unternehmer getroffen, einen 89-Jährigen. Und der hat ganz viele Fragen gestellt und sagte, ihm wäre die Neugier so wichtig. Und da dachte ich so, ja, das ist genau eigentlich das, die Freude am Lernen. An der Weiterentwicklung und wenn wir das irgendwie den Kids vermitteln und wenn das auch bis ins Alter bleibt, also dann haben wir schon eine sehr gute Grundlage.
Ja, ich glaube, Neugier ist tatsächlich so ein Thema, was ich total, also wichtig finde, auch als Wert, also auch neugierig zu bleiben. Als Kind, ich glaube, wir werden damit geboren, also da kommen wir gar nicht drum rum, die sind ja super neugierig, ob du willst oder nicht als Elternteil, und dürfen das dann auch entdecken und deswegen finde ich halt auch sowas wie Schule, Lehre, auch in der Uni, es darf nie abstrakt sein.
Ja.
Das ist doch der Tod der Neugierde. Ja, also eine abstrakte Matheaufgabe, ein abstraktes Diktat, sondern hol das in das Leben der Kinder oder der Jugendlichen in der Uni oder der Menschen nachher in Organisation, auch da zu vermitteln. Und ich finde eben, dass vom Abstrakten ins ganz Konkrete zu holen und denen das auch zu überlassen, zu sagen, hey, wo ist denn so ein Thema mal, wo du mal sowas berechnen musstest? Oder so Mathe im Supermarkt zu lernen. Also ins Konkrete zu holen und zu sagen, okay, du kriegst hier, ne, oder, weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, das ist eher noch ein Anreiz für die Neugierde. Das finde ich ganz spannend zu erörtern.
Lass uns noch mal ein bisschen in deine Story gucken. Du hast schon erzählt, du kamst in die Arbeitswelt und vieles war anders als gedacht. Wie hast du denn deinen Weg gefunden und wie bist du ihn gegangen?
Ja, also ich weiß gar nicht, wo mein Weg genau angefangen hat sozusagen, aber ich glaube, es fing eigentlich an meinen ewigen Busfahrten zur Schule an. Vielleicht fange ich dann, weil wir ja auch gerade bei
der Schule sind. Welche Ecke bist du denn gewesen in Schleswig-Holstein?
In Südschleswig-Holstein, an der Elbe. In Laumburg bin ich groß geworden, in Geestach zur Schule gegangen, also auch nicht weit weg von Hamburg. Und habe damals eigentlich auch über die Neugierde so Themen immer wieder für mich entdeckt. Und ich habe unglaublich gerne gelesen und ich habe auch immer tatsächlich Zeitschriften schon immer gelesen. Also bis heute lese ich super gerne Zeitschriften und habe mir da auch immer so Wissenszeitschriften geholt. Also ich habe immer Geo-Kompakt, habe ich mir immer gekauft oder Spektrum oder ähnliches und habe mich vor allen Dingen für Themen rund um, was macht uns Menschen zu Menschen irgendwie interessiert. Und ich glaube, das war schon so mein Weg dann in das ganze Thema Psychologie, Soziologie, also wie funktionieren wir in Bündeln sozusagen, ja, in Gesellschaften. Und daher war das schon ein Thema, was mich sehr interessiert hat, aber schon immer mit dem Bezug auf Organisation. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist, so dass ich dann nachher auch in die Wirtschaftspsychologie gegangen bin. Und da wirklich meine Neugierde auch anders als in der Schule, wo ich fleißig war, aber durch diese Themenbezug, also wieder das ist meine Neugierde auch entfacht worden. Und wo ich auch wirklich Spaß hatte an den Themen und auch diesen Bezug schon immer hatte auf Zukunftsgewandtheit und wie machen wir das für die Zukunft besser. Und ich glaube, es kam ganz stark bei mir, weil ich ja auch, ich komme aus einer typischen Arbeiterfamilie. Mein Vater war Fabrikarbeiter, also der stand den ganzen langen Tag vor Maschinen und hat Knöpfe gedrückt oder Sachen von links nach rechts gehoben in Dreischichtarbeit. Und meine Mutter war früher Näherin und hat später dann auch in einer Fabrik gearbeitet. Und das, was meine Eltern gemacht haben, gelernt haben, die gibt es heutzutage nicht mehr, diese Jobs.
Das machen die Roboter.
Das machen schon lange Maschinen und jetzt wahrscheinlich Roboter. So, und das, und ich habe halt auch immer gesehen, dass meine Eltern, die ja eigentlich wirklich intelligente, offene Menschen sind, aber auch immer gefangen waren in dieser Arbeitswelt, die sie irgendwie nicht gestärkt und nicht glücklich gemacht haben. Ich hatte das schon, weil ich das ja jeden Tag auch gesehen habe, auch in dieser Anstrengung von Schichtarbeit. Also meine beiden Eltern hatten Schichtarbeit. Also es gab wirklich Wochen, wo wir uns als Familie nie gesehen haben. Weil irgendwie meine Mutter hatte Nachtschicht, mein Vater hatte Frühschicht. Ja, ne? Also damit bin ich irgendwie groß geworden. Und deswegen, glaube ich, hat mich das schon sehr getrieben, diese Idee von, wie gestalten wir das für uns selber auch gut und was für Implikationen Arbeit auch für Familien hat, für das Wohlergehen hat und für Gesellschaften hat. Das war mir sehr früh klar, also diese Makroebene irgendwie, weil ich das halt erlebt habe und dadurch, auch wenn ich jetzt die Chance bekomme, irgendwie Themen gestalten zu dürfen, weil ich jetzt hier studieren darf und weil ich irgendwie was machen darf, dann habe ich das schon so ein bisschen als auch meine Aufgabe mir angenommen und gesagt, gut, dann mache ich das doch auch. Also das ist ja auch ein Privileg, was ich hier kriege. Und deswegen hatte ich schon immer das Gefühl, dieses ganze Thema an Psychologie und Veränderung sehr stark in die Arbeit zu treiben, weil das bei uns in der Familie unglaublich wichtig war. Das Thema Arbeiten, Geld verdienen, das hat eine große Rolle gespielt irgendwie. Und damit bin ich auch ein Stück weit sozialisiert worden. Mhm. Aber auch immer mit dem Auftrag, dass wenn wir die Chance haben, dann verändern wir auch. Also das war Auftrag von meinen Eltern immer. Also gehen sie auch durchs Leben tatsächlich. Also mit einem, ich weiß nicht, wie vielen ehrenamtlichen Positionen meine Eltern immer gearbeitet haben, neben dieser anstrengenden Arbeit. Aber von daher habe ich das so. Ich glaube, das hat sehr dazu beigetragen, dass ich die Themen mache, wie ich sie mache heute.
Aber dann hat man verschiedene Optionen, auch nach einem Studium. Wie hast du für dich deine Wahl getroffen, wo du hingehst?
Das war eigentlich dadurch getrieben, dass ich durch meine Neugierde, du hast das Wort aufgeworfen, sehr interessiert war auch an den Themen und das Gefühl hatte, ich will auch so ein Thema für mich selber entwickeln und bin dann dadurch, dass ich auch fleißig war und total Spaß an den Themen hatte, auch in der Wissenschaft gelandet. Also ich habe dann ja erstmal promoviert an der Leuphana-Universität in Lüneburg und habe gedacht, ach, wenn, dann mache ich es nur da. Und mal gucken, ob es klappt. Und dann habe ich auch direkt ein Stipendium bekommen, das Thema und einen super Lehrstuhl. Dachte ich auch, super, dann mache ich das jetzt. Und dann hat sich das so für mich ergeben, dass ich dann da promovieren durfte. Und interessanterweise, surprise, surprise, zu dem Thema Change, also Veränderung, Kommunikation und Führung, das waren so meine Schwerpunkte. Und dann habe ich mich da, man muss schon sagen, durchgebissen. Ne? Also man muss schon echt sagen, da habe ich mich 4,5 Jahre richtig durchgebissen.
Was waren die größten Widerstände, die du durchbrechen musstest?
Ich glaube, so die dieses Reinbohren, das macht mir auch total Spaß, aber dieses ganze System von Hochschule, was sehr starr ist, was sehr hierarchisch ist, ich glaube, da musste ich mich schon zurechtfinden. Also ich bin ja schon ein Mensch, der die Dynamik liebt, die Veränderung liebt, das nach vorne. Ja. Und das ist alles sehr nach Schema F. Ja, also ein Paper ist immer gleich aufgebaut, eine Studie ist immer gleich aufgebaut. Mhm. So, und ich glaube, da musste ich schon so in diesen Grenzen sein, aber natürlich inhaltlich musste die immer durchbrechen, so dieses Spannungsfeld. Ja, und dann mich schon durchkämpfen, man arbeitet ja schon sehr alleine, also man ist ja schon alleine an seinem Thema dran. Und das zu machen und gleichzeitig finanziell vorzusorgen, weil man ja nicht viel verdient. Und dann hatte ich irgendwie noch die Idee, Mutter zu werden.
Ja.
Habe ich dann auch noch gedacht, wie super. Also bin auch noch relativ jung Mutter geworden in der PhD-Zeit. Und dann war das doch so ein wenig, dass ich würde sagen, deswegen bin ich heute sehr gut im Jonglieren von verschiedenen Themen, weil das musste ich schon mit meinen Endzwanzigern lernen.
Das ist ja auch nicht einfach, ne? Also diese Doppelrolle, gerade wenn du mit dem Kopf arbeitest, immer wieder diese Energie auch zu haben, diese Ruhe, diese Konzentration. Ich kenne das auch noch aus meiner Zeit als junger Vater, weil du schläfst auch weniger, also du hast weniger Energie automatisch. Was gibst du deinen jungen Eltern mit, die noch am Anfang stehen? Was hat dir geholfen?
Mir hat geholfen, tatsächlich optimistisch zu bleiben. Und zu wissen, das sind gerade deine Lebensphasen und die sind auch wichtig und gut. Also, dass dein Kind jetzt klein ist, das ist jetzt auch nur einmal. Also dieser Tag, diese Woche, diese Phase kommt nicht wieder. Und ja, dann habe ich das versucht, so liebevoll wie möglich zu nehmen. Ne? Also auch mit den total müden Augen zu sagen, das ist jetzt so und das ist auch okay und es kommt auch wieder andere Zeiten und man wird es auch vermissen. Also heute gucke ich da drauf und denke so, oh, als sie noch so klein waren und ja, man vergisst ja die ganzen schlechten Zeiten oder die müden Phasen vergisst man auch irgendwie. Von daher optimistisch bleiben und embrace the now. Ja, also just embrace it.
Es gab ja auch mal so eine Bewegung Regret Motherhood von Müttern.
Oh, ja.
Hast du das auch mal mitbekommen? Die dann so gesagt haben, das habe ich mir alles ganz anders vorgestellt und ich bin gar nicht mehr ich. Na klar, muss man sich dann auch erstmal zurückstellen. Ne? Mhm. Das fand ich aber schon sehr krass.
Ich fand das auch krass. Ich habe das auch mitbekommen und habe da nur kurz reingelesen. Also ich kann es nachvollziehen, aber ich fand das schon sehr deep. Also ja.
Aber wie du sagst, embrace, also umarmen, weiß ich nicht, ob man das in Deutsch sagen würde, aber das anzunehmen, ne, die Situation, ich glaube, darauf kommt es irgendwie an. Und man lernt ja auch was, man reift ja auch in so einer Situation. Ne? Also wie ein Kinder in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung vorwärts bringen können, das ist schon, das kann man gar nicht so beschreiben. Ne? Also das ist natürlich immer außerhalb der Komfortzone, aber genau da entwickelt man sich ja, ne?
Denke ich auch. Und da gibt es verschiedene Sachen im Leben, die dabei helfen. Und ich fand, das ist noch eine neue Facette, eine neue Farbe, ein neues Farbspektrum, was zu einem kommt.
Ja, und dann Dozentin sein, Mutter sein, hat auch alles nicht gereicht. Dann wolltest du auch noch beraten.
Ja, genau.
Bist mittlerweile Managing Director bei Baumgartner & Co. Business Consultants. Mhm. Vielleicht nimmst du uns mal mit in eure Arbeit, in die Beratung. Wir leben ja in einer spannenden Zeit, auch was die Unternehmenswelt angeht. Wie erlebt ihr das ganze Thema? Und da kommen wir vielleicht auch nochmal auf Kulturwandel dann.
Also was ich an dem Job liebe und der Beratung liebe, ist, dass wir immer wirklich am Zahn der Zeit auch sind. Also wir sind sehr nah dran an den Teams, an den Organisationen. Und deswegen wollte ich auch unbedingt von der Wissenschaft auch wirklich in die Praxis gehen. Und deswegen fand ich den Job als Beraterin super, obwohl der im ersten Blick ja überhaupt nicht familienfreundlich wirkt mit kleinen Kindern. Aber ich fand, das war genau das, was mir entsprach, wirklich an den aktuellen Themen zu arbeiten, an aktuellen Herausforderungen. Und das ist das, was wir jeden Tag tun, dass wir gerufen werden, wenn es eben komplexe Fragestellungen geht, wie eben sehr viel, also wir helfen Organisationen sozusagen, sich aufzustellen für die Zukunft, und das machen wir auf Struktur-, Kultur- und Strategieebene. Ja, also ganz praktisch, wir führen zum Beispiel, du hast ja gerade schon gesagt, Kulturprozesse durch, wo es wirklich um New Work geht, um Teamaufstellung geht, um das Miteinander geht, um Werteprozesse, aber auch um, wie wollen wir zukünftig mit KI arbeiten. Also das ganze Thema auch KI betrachten wir als kulturelles Thema zunächst auch, um dann da reinzukommen. Auf einer Strukturebene, das habe ich wirklich die letzten 2 Jahre rauf und runter gemacht. Also ich habe wirklich ganz viel Teams neu aufgestellt. Also auch wirklich geguckt, dadurch, dass jetzt ja auch viele Abgänge sind in den Organisationen, auch zu schauen, wie stellen wir uns effizient, effektiv auf? Wie können wir Rollen neu bilden? Wie können wir Verantwortung auch leben? Also Eigenverantwortung, dieses große Wort, was immer so wie so ein Schlachtschiff irgendwie durchgejagt wird. What does it mean really? Ja, also zeig es mir doch mal. Und das wirklich auch zu verankern in Strukturen, und zu sagen, wir schneiden hier die Teams anders, wir machen flachere Hierarchien, und wie wird das gelebt? Also das habe ich wirklich ganz viel gemacht und jetzt da auf Teamebene auch, auf Team- und Organisationsebene auch geguckt, wie wird das funktionieren. Und natürlich greift das alles am allerbesten, wenn man auch weiß, wohin steuern wir eigentlich? Also wohin geht dieses Schiff? Und das ist so the magic, also die Überschneidung, wenn ich weiß, wohin ich hingehe, will, mit einer Strategie, mit einer Überlegung, was treibt es voran, dass ich weiß, mit wie wir das als Team umsetzen wollen, mit welcher Struktur, und dann auch noch, was verbindet uns darin, was sind die Fundamentalen. Also wenn das 3 zusammenkommt, dann bin ich richtig glücklich, dann macht man mich total glücklich. Und das kommt auch mal vor, dass wir alles 3 zusammen machen. Aber viele sind auch einzelne punktuellere Themen, die eben in diesen Themenfeldern funktionieren. Ja. Ob das jetzt Employer Branding Strategien sind, ob das Unternehmen zu begleiten sind in sowas wie, also ganz, ganz viel Führungsthemen, also Führungskräfte neu aufstellen, Führungsrollen zu entwickeln wirklich, und auch das ins Leben zu bringen. Also wie verankere ich dann auch ein anderes Führungsbild?
Und jetzt hast du schon von dem schönen Bild gesprochen, dass das Boot, das unterwegs ist, bestenfalls zu einem Ziel, zu einem Zukunftsbild. Jetzt haben wir aber eine sehr stürmische See gerade, wenn wir mal da drin bleiben in dem Bild.
Haben wir, ja.
Und die Wellen werden gefühlt ja auch immer größer, und man weiß auch gar nicht, wo der Sturm aufhört, ob er vielleicht sogar noch stürmischer wird. Und deswegen, glaube ich, versuchen viele irgendwie erstmal nur da durchzukommen und schmeißen vielleicht noch irgendwas von Bord. Also wir lesen auch gerade sehr von Entlassungen, auch bei großen Konzernen gerade. Wir lesen von Rückzugsversuchen, die Leute wieder alle zurückzuholen. Also man möchte gerne das kontrollieren, so gut es geht, und irgendwie alle auf die Brücke und irgendwie durch diesen Sturm durch, was ja auch verständlich ist. Hast du aber den Eindruck, dass das vielleicht dem Experimentellen, was wir ja im New Work auch haben, es geht ja auch darum, Neues auszuprobieren und kennenzulernen und zu testen. Hast du auch den Eindruck, dass das dadurch gerade ein bisschen leidet oder ein bisschen zurückgefahren wird?
Das Gefühl habe ich. Ich erlebe das in meiner Projektwelt, dass, dass die Stimmung aufkommt, das müssen wir jetzt aber schnell machen. Das entscheiden wir jetzt hier sofort. Die Einbindungsformate, die braucht es doch jetzt in dem Umfang vielleicht nicht. Also das erlebe ich wirklich tagtäglich. Das ist ein totaler Shift für mich gewesen, der also tatsächlich noch nicht mal so alt ist, aber so seit einem halben Jahr spüre ich das extrem, dass da auch das anzieht zu sagen, bestimmte Entscheidungen schnell zu treffen oder voranzugehen oder vor allen Dingen, was in Richtung Partizipation geht. Das spüre ich jetzt nicht in allen, aber in einigen Organisationen merke ich das schon extremer. Und da kommt es vielleicht auch auf die Themen, auf den Druck drauf an. Aber ich merke schon, dass das ganze Thema von Druck auch anwächst. Auch ja. Ergebnisdruck und nach vorne zu gehen sozusagen. Das erlebe ich schon. Und was ich interessanterweise neulich aber gemacht habe, ist, ich hatte ein Top-Management-Meeting bei einem Kunden. Und da ging es, die kamen für 2 Tage zusammen und haben das aufgrund der Drucksituation auch virtuell gemacht. Also haben auch gesagt, wir reisen jetzt auch nicht an.
Ja.
Fand ich vernünftig. Ja, so, man muss ja auch immer in Zeiten, wo es nicht so gut läuft, auch die richtige Sprache, die richtigen Antworten, das richtige Verhalten finden. Und ich fand das nur konsequent auch zu sagen, gut, dann fliegen wir jetzt nicht alle von allen Teilen der Welt, das ist auch globales Unternehmen ein, ja. Machen das virtuell. Und habe die da auch begleitet und habe auch vorgeschlagen, den ersten Tag bewusst auf das Thema Führung zu legen. Bewusst. Und erst den zweiten Tag auf das Thema Business. Und wie sehen die Zahlen aus und wie machen wir die Strategien? Und sie sind dem zum Glück gefolgt. Und was wir gemacht haben, ist, an dem ersten Tag haben wir über die eigene Rolle von Führung in Krisenzeiten gesprochen. Und ich habe ein Thema nach vorne geholt und das war für mich Positive Leadership. Gerade in Zeiten, wo man Druck spürt, wo man Unsicherheit spürt, wo die Zukunft vernebelt wird.
Ja.
Dann ist es umso wichtiger.
Genau, es ist ja nicht nur Sturm, sondern auch Nebel. Ne? Das ist ja auch
Es ist ein Nebel. Also bei denen ist nicht nur Sturm, da ist vor allen Dingen Nebel.
Ja.
Und dass sie nicht genau wissen, wie das aussehen wird. Dass sie jetzt wissen, es sieht nicht gut aus. Und das hat so eine gute Resonanz erfahren. Da war ich total beseelt und ich war so froh, dass wir das so machen durften und dass wir die Themen setzen durften. Und auch nach dieser Bedeutung zu sagen, jetzt ist Führung mehr denn je wichtig und wie du führst, ist total wichtig, dass du eben nicht den Druck, den du erlebst, dass das nicht dazu führt, die Peitsche rauszuholen und jetzt gerade alles total rigide zu machen, noch vernebelter zu machen und diesen Stress nach oben zu holen, sondern wirklich auch zu sagen, ich gehe auch nach vorne, ich sehe auch nicht ganz genau klar und ich weiß nicht, was da vorne ist, ich nehme euch aber mit und ich halte hier den Optimismus hoch und ich halte hier die Energie hoch und wir müssen gemeinsam hier durch den Nebel stochern und wir haben das wirklich vertieft. Also wir haben uns da wirklich Zeit für genommen und auch gesagt, wie schaffe ich das denn? Wo fällt mir das aber auch schwer? Und ich glaube, diese Impulse, die würde ich gerne viel mehr setzen wollen. Und ich war so froh, dass wir es dort setzen konnten. Und ich habe total gemerkt, wie sie sich auch gegenseitig versucht haben zu stärken in diesem Management-Team. Ja. Sich auch Hinweise zu geben, weil es ist ja global, das war ein globales Team, läuft ja auch nicht einheitlich. Aber man hat dieses Gefühl von vernebelt, von Sturm, von unsicheren Zeiten, das war global. Mhm. Das war in Europa, das war in Amerika, über die verschiedenen Einheiten verteiltes, emotionales Dasein. Und wenn das auf Führungsebene so ist, dann ist das auf der Mitarbeiterebene auf jeden Fall so.
Glaubst du denn, dass dieser Nebel irgendwann noch aufhört? Oder ist es das neue Normal, diese Unsicherheit?
Das ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe sie darauf eingestimmt zu sagen, stellt euch darauf ein, dass das neue Normal sein kann.
Ja, ja.
Also stellt euch nicht darauf ein, wir schlafen jetzt einmal drüber und wenn wir Glück haben, sind 2 Monate, wenn wir Pech haben, sind es 1 Jahr, wir kommen da durch. Geht nicht so daran. Ja, also vielleicht ist es so, aber ich sehe da eine Gefahr drin. Weil die Gefahr, die da ist, und das sehe ich tatsächlich in vielen Organisationen und das oder jetzt auch durch diese Zeit, dieses Aussitzen, dieses
Abwarten.
Wir sparen nur, wir warten ab, bis die Zeiten besser sind und dann machen wir auch wieder Geld locker, dann machen wir auch wieder mutigere Strategien, wo ich echt denke so, oh nein, ja, also ich hätte das Gefühl, genau anders zu machen und zwar zu sagen, hey, das ist die Situation, wir wissen gar nicht, ob sie besser wird, wir wissen gar nicht, was das Bessere sein wird, also, dass das Bessere wieder das Alte ist, weiß ich nicht, darauf würde ich nicht vertrauen.
Ich glaube, das ist so ein Konjunkturphasendenken.
Ja.
Ne? Wir sind jetzt so in der Rezession und dann muss es ja wieder hochgehen. Mhm. Das ist ja auch immer so gewesen. Es wird schon wieder irgendwie, aber es ist ja auf so vielen Ebenen gerade alles im Umbruch. Ich denke auch, dass wir uns darauf einstellen müssen, mit dieser neuen Unsicherheit klarzukommen.
Ja.
Und eben nicht mehr die 5-Jahres-Strategien zu machen, sondern wirklich Schritt für Schritt zu denken.
Auf jeden Fall. Und ich finde den Aspekt, den du auch bringst, total wichtig, zu sagen, wir dürfen nicht nur in dieser Konjunktur denken und sagen, dann kommen wir wieder raus und dann ist wieder gut, weil, just imagine, wir kommen daraus raus und dann gucken wir uns um und die Welt um uns herum ist aber eine ganz andere geworden. Weil in der Zeit, als ich gesessen habe und Kosten gespart habe und keine neuen Strategien oder vorwärts gedacht habe, haben andere AI-Strategien entwickelt, haben die Technologie genutzt, haben ihr Geschäftsmodell überarbeitet, die Kunden haben sich entwickelt. Also die Welt bleibt ja nicht stehen, weil gerade die Wirtschaft flaut. Ja, also die technologische, gesellschaftliche Entwicklung gehen ja weiter fort. Das heißt, wenn ich das nicht jetzt aufnehme, dann wache ich aus meinem Dornröschenschlaf auf und die Welt ist aber eine andere, auch wenn es wirtschaftlich besser wird. Aber sie wird wirtschaftlich besser, weil wir was verändert haben. Und das sind dann die Unternehmen, die das machen.
Das war wie in der Pandemie. Mhm. Ich erinnere mich, wir hatten hier in Mecklenburg-Vorpommern ja eine Initiative, auch aus der Wirtschaft heraus, dass IT-Unternehmen gesagt haben, wir stellen Shops und Läden aus der Innenstadt, stellen wir kostenlos E-Commerce-Tools zur Verfügung, damit die einen Online-Shop nutzen können, umsonst. Mhm. Echt wenige haben es nur angenommen und davon gab es ja nochmal wenige, die es richtig gut geschafft haben, war ja neu. Aber einige haben dann ihr Businessmodell quasi auch weiterentwickelt, ne? Teilweise auf ein zweites Standbein gestellt mit Essen liefern und teilweise sind sie auch komplett draufgegangen. Und dann irgendwann nach der Pandemie gab es aber auch viele Läden, die einfach pleite waren, weil sie sich gar nicht weiterentwickelt haben, weil sie es aussitzen wollten und weil die anderen eben schon viel weiter waren, weil sie sich Gedanken gemacht haben, wie können wir jetzt irgendwie diese Krise irgendwie nutzen oder sie haben ihren Laden renoviert oder was auch immer. Aber einfach nur abzuwarten ist das Schlechteste. Ne?
Glaube ich auch. Und genau das sind die Impulse, die ich dann versuche auch zu setzen und zu sagen. Und deswegen sage ich ja auch Führung, das ist vielleicht jetzt unpopuläre Meinung, aber jetzt Führung auch nicht nur zu verstehen im Sinne von, ich führe jetzt Mitarbeiter. Ich führe auch diesen Laden. Und ich führe auch, wenn ich nicht ein Unternehmen führe, dann führe ich einen Bereich oder ich führe ein Team oder ich führe, also ich bin auch immer inhaltlich strategisch verantwortlich. Und das bedeutet auch immer, also eine Strategie bedeutet ja auch immer eine Entscheidung für und gegen etwas. Wenn ich aber mich nie für oder gegen etwas entscheide, dann führe ich auch nicht. Ja, also dann kann ich ja noch so viel Mitarbeitergespräche führen und denen geht's richtig super, aber the world is burning und wir sitzen hier im Stuhlkreis und uns geht's richtig gut. Ja, also das ist jetzt vielleicht unpopulär oder ein bisschen dramatisch formuliert,
ist doch,
aber das Versuch, also das verstehe ich aber auch unter Führung, ja. Also auch die Themen anzunehmen und auch wirklich strategische Entscheidungen zu treffen, die sind nicht immer leicht, aber sich dazu auch zu mutigen, nach vorne zu gehen. Und das ist ja auch immer nicht, das kann man ja abwägen. Also das mache ich ja tagtäglich auch mit Führungskräften, mit Entscheidern, auch wirklich gute Entscheidungen herbeizuführen. Und die sind halt immer unter Unsicherheit. Ich weiß gar nicht, wann haben wir mal eine Entscheidung getroffen unter Sicherheit heutzutage? Also ja, also dem muss ich mir annehmen. Und deswegen glaube ich, deswegen auch nochmal gesagt, dass diese innere Sicherheit wichtiger wird als die äußere Sicherheit. Und die innere Sicherheit ist deswegen trotzdem Entscheidungen zu treffen, mutig zu sein und auch zu abzuwägen, wie kann ich diesen Schritt auch mit meinem Team auch gemeinsam gehen, nach vorne zu gehen.
Du hast viel auf dem Tisch, hat man heute schon so ein bisschen rausgehört. Dir macht es aber auch Spaß. Gibt es auch Momente, wo du richtig an deine Grenzen kommst, wo du merkst, das wird alles sehr viel?
Ja, die habe ich tatsächlich regelmäßig. Also das ist gar nicht, das würde ich nicht sagen, einmal in meinem Leben, da hatte ich eine Situation. Also ich glaube so.
Weil das ja so ungeplant ist. Es ist ja nicht ne, wie in der Fabrik, da ist die Schicht zu Ende, sondern auch gerade bei deinem Business ist es ja nie zu Ende.
Es ist nie zu Ende und ich habe ja auch verschiedene Hüte auf. Also ich habe ja auch den Hut auf, bei Kunden auch Themen voranzubringen und da fühle ich auch eine Verantwortung. Auch weil ich eben auch auf diesen strategisch und größeren Themen da bin, wo es ja auch darum geht, wie arbeiten Teams nachher zusammen, wie strukturieren wir die vielleicht auch. Also da merke ich auch schon eine Verantwortung der Aufgabe. Das mache ich denn nicht so, dass ich dann sage, keine Ahnung, Computer zu, fertig ist. Solche Sachen beschäftigen mich dann ja noch trotzdem noch, ja. Genauso wie eine Rolle auch intern bei mir in unserer Company zu haben, auch da zu überlegen. Also ich denke, von daher empfinde ich das normal, auch an Punkte zu kommen, wo man auch mal an seine Grenze kommt. Und ich bin darin, glaube ich, das macht mir nichts. Ich weiß, dass das so ist. Und ich versuche, das aufzunehmen und zu sagen, oh, da merke ich, da komme ich körperlich zum Beispiel an eine Grenze. Ich brauche mal wieder mehr Schlaf oder ich muss jetzt mal einen Spaziergang machen. Ich muss sagen, darin bin ich ganz gut. Wo ich eher struggle, ist für mich emotionale Grenzen und zukommen. Und das passiert schon mal. Und das passiert vor allen Dingen, wenn ich merke, dass bestimmte Themen belasten, dass die heavy werden, dass ich in Frustration komme oder eben merke, dass bestimmte also das merke ich schon, dass ich damit mehr zu knabbern habe. Gegen das andere, da habe ich, glaube ich, total gute Strategien, das habe ich auch total gute Warnsignale, wo ich merke, so, oh, jetzt, da merke ich schon, das wird mir auch ein bisschen zu viel. Dann weiß ich auch wirklich, da habe ich mein Schema F, da weiß ich, da gehe ich früh schlafen, da mache ich die Aufgabe, da gehe ich nicht an die 100%, da reichen auch mal 60%. Ich telefoniere irgendwie mit lieben Leuten, umarme meine Kinder, mach bewusst sowas. Emotionale Grenzen finde ich eine größere Herausforderung.
Gerade wenn man mit Menschen arbeitet, das ist immer challenging. Zum Abschluss würde mich noch interessieren, glaubst du, wir brauchen den Begriff New Work noch?
Ich hänge an dem Begriff überhaupt nicht. Also meinetwegen brauchen wir nicht New Work als den Begriff. Aber die Idee von New Work ist relevanter denn je für mich. Ob wir es jetzt lieber Future Work nennen wollen oder ob wir es aufdifferenzieren in die Bestandteile. Das ist ja auch so typisch, wenn man aus dieser Hype-Kurve rauskommt, ja, wo wir ja mit New Work schon drüber sind, würde ich mal sagen. Also der große Hype des Wortes, der ist ja, und jetzt wird es ja differenzierter. Jetzt geht es ja in eine Produktivität damit. Wir können ganz andere Begriffe vielleicht auch dafür verwenden, die spezifisch.
Und Sprache ist so wichtig, ne?
Ja, total. Und Sprache ist wichtig und Ich hänge da nicht dran, aber ich hänge extrem an den Grundgedanken davon und glaube, dass wir das in Zeiten, wo jetzt viele Themen zusammenkommen, ja, also ne, dass wir jetzt auch in den nächsten Jahren ja auch nochmal eine ganz andere Arbeitswelt haben durch die künstliche Intelligenz, die ja sich jetzt sehr stark etabliert und noch viel mehr etablieren wird, dass wir einen demografischen Wandel haben, wo meine Kunden in den nächsten Jahren ja alle schon auf Alarmstufe rot sind, weil sie wissen, in den nächsten 5 bis 10 Jahren wird wirklich ein substanzieller Teil ihrer Belegschaft in Rente gehen. Ich glaube, in solchen Phasen, wo diese Themen aufkommen, müssen wir umso mehr darüber nachdenken, in welcher Arbeitswelt arbeiten wir eigentlich zukünftig. Also ich glaube, wir brauchen das sehr dringend.
Vielleicht brauchen wir auch einen neuen Begriff.
Vielleicht brauchen wir einen neuen Begriff und auch ein fundamentaleres Verständnis darüber. Also fundamentaler im Sinne von, jetzt haben wir die schönen Büros, jetzt haben wir alle mal über Rollen nachgedacht oder diese, wenn man über das Eisberg spricht, dann vielleicht so diese Tipping Points und vielleicht tatsächlich mehr zu dem neuen Arbeitsweltbegriff zu kommen, wo wir auch wirklich das Integraler betrachten und das Fundamentale, also wirklich auch die Grenzen da aufzubrechen und zu sagen, vielleicht sind die Strukturen nochmal anders, welche Strategien können wir davon ableiten, wie wollen wir unsere Arbeitsgesellschaft weiterentwickeln und vor allen Dingen mit Blick eben, dass es technologischer wird, wie schaffen wir es, dass Leute eine Arbeit haben, die sie noch zufriedenstellt. Also wie schaffen wir auch diesen Shift in den Kompetenzen? Also das würde mich total freuen, wenn wir da hinkommen. Ich glaube, in der Bubble ist das so. Und das ist ja immer schon ein Anzeichen. Also Themen entwickeln sich ja so in Bubbles. Und dann, wenn sie eine Reife kriegen, dann gehen sie aus der Bubble raus, werden mainstreamiger. Und ich habe das Gefühl, das haben wir ja mit New Work total erlebt, dass es so aus dieser Bubble, aus der Bubble herausgekommen ist.
Und es war ja Titelcover auf der Apotheken-Umschau.
Nein.
In der Pandemie. Das war für mich der Höhepunkt. Danach ging es abwärts.
Das finde ich eine sehr gute.
Ich habe das als Slide manchmal dabei bei Vorträgen.
Das finde ich sehr gut. Das finde ich einen sehr guten Beleg dafür. Ich werde auf jeden Fall mal das Datum nachgucken, aber das finde ich einen super Beleg dafür, zu sagen, wann kommen wir sozusagen in diese Phasen und wo sind wir gerade darin. Und ich finde das ja auch immer. Das ist ja für mich immer wie so eine Spiralbewegung. Ja, wir kommen an den Themen immer wieder vorbei, aber wir kommen in einem anderen Reifegrad an denen vorbei. Und sowas zum Beispiel bei Kulturentwicklung, ich habe das vor 5 Jahren auch schon rauf und runter gemacht, aber die Kulturentwicklung, die ich heute mache, die ist so anders als die vor 5 Jahren. Also das sind die gleichen Themen, die haben den gleichen Deckmantel, da steht immer noch die gleichen Überschriften und meinetwegen stehen auch die gleichen Werte drauf, aber es hat sich, also für mich ist das wirklich immer eine Spiralbewegung. Also wir haben diese Wellen, wir kommen an den gleichen Themen vorbei, aber wir entwickeln uns darin auch weiter. Und das ist mit New Work erlebe ich das auch extrem so, dass wir da auch in der Spirale sind. Wir entwickeln uns damit auch weiter, vielleicht auch mal mehr, mal weniger schnell, aber wir drehen uns ein.
Ich finde, das ist halt ein schöner Diskussionsraum. Es ist jetzt nicht die Antwort, sondern es ist eine Einladung zu diskutieren über die Themen, über die Fragen, zu denen du heute auch viel gesagt hast. Und dafür vielen Dank, dass du heute bei uns warst und dir die Zeit genommen hast. Man kann dich ja auch erleben. Du stehst auch auf Bühnen. Wir sind ja beide bei der lieben Juliane Sehan, Minds and Matches. Das tun wir alles nochmal in die Shownotes. Also
ja, gerne.
Ihr könnt die Sefta auch als Speakerin buchen. Und auf LinkedIn bist du ja auch sehr gut unterwegs. Das tun wir auch nochmal mit rein. Und für dich vielleicht auch nochmal die Möglichkeit, ein paar letzte Worte an unsere Hörer und Hörerinnen zu richten. Was würdest du uns noch mitgeben?
Ich glaube, abschließend zu dem Talk heute, was gut passen würde als letzte Worte, ist wirklich optimistisch zu bleiben und auch anzupacken. Also mit einer
Embrace.
Ja, also embrace it, embrace auch jetzt die Situation, auch wenn sie für einen selber, wir kamen ja auch so ein bisschen aus dem Wirtschaftlichen, aus dem Druck hier und da wächst, Unsicherheit wächst, der Nebel wächst. Es ist die Situation, lass uns die annehmen, aber lass uns die nicht akzeptieren. Ja, also annehmen und akzeptieren sind verschiedene Dinge. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, die Situation, wie sie ist, anzunehmen, zu sagen, sie ist gerade so aus bestimmten Gründen, aber lass sie jetzt besser machen. Und also von daher, dieses Anpacken, nach vorne gehen und in seinem Kreis, und wir alle haben einen Wirkungskreis, und den zu entdecken und daraus was zu machen, das würde ich jedem wünschen. Diesen Gestaltungsraum für sich selber zu entdecken und auch zu nutzen. Und von daher gebe ich das vielleicht nochmal mit, in welcher Richtung das auch sein mag.
Perfekt. Ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst. Dir weiterhin auch alles Gute, viel Erfolg, bleib gesund und bis bald, vielleicht in Hamburg.
Ja, mal schauen. Danke dir. Vielen, vielen Dank.
Mach's gut. Ciao.
Ciao.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Sefta. Ich tue euch natürlich alle Links in die Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast unterstützt, indem ihr ihn bewertet. Geht dazu jetzt in eure Podcast-App und verteilt 5 Sterne. Das wäre wirklich fantastisch. Außerdem wäre es klasse, wenn ihr das weitersagt. Teilt die Folgen, lasst es auch gerne eure Kollegen, Kolleginnen, Freunde und Freundinnen wissen, was hier abgeht. Wir planen noch viele, viele interessante neue Folgen, gehen jetzt erstmal mit großen Schritten auf die 300. Episode zu. Und da habe ich mir natürlich was Besonderes überlegt. Ich würde mich natürlich auch über euer Feedback freuen. Schreibt mir bitte über meine Webseite gabrielrath.com, könnt ihr das tun. Schreibt mir, wo hört ihr den Podcast? Welche Folgen haben euch besonders gut gefallen? Was mehr, wovon vielleicht auch weniger? Ich möchte gerne alles ganz genau wissen und freue mich wirklich über jede Nachricht, die ich da von euch bekomme. Wenn ihr mögt, können wir auch zusammenarbeiten. Das heißt, ich kann euch als strategischer Sparringspartner dabei
dabei, begleiten und beraten, euren eigenen Podcast zu starten. Vielleicht seid ihr auch schon mittendrin und wollt ihn neu ausrichten. Dann komme ich gerne dazu und bringe meine 6 Jahre Erfahrung mit. Außerdem unterstütze ich bei dem ganzen Thema Storytelling. Wenn ihr als Person eure Geschichte besser erzählen wollt auf LinkedIn und Co., wenn ihr vielleicht auch als Unternehmen schaut, wie ihr eure Geschichte erzählt, nach innen, aber auch nach außen, dann ruft mich gerne an oder schreibt mir eine Mail. Ansonsten bin ich auch als Keynote-Speaker unterwegs. Ich habe es euch ja schon vorhin kurz gesagt. Dazu könnt ihr mich auch gerne buchen. Aktuell die neue Keynote, die Zukunft gehört den Mutigen, über die Bedeutung von Mut, Optimismus und Neugier und alles das, was ich auch in meinem Podcast gelernt habe, die interessantesten Geschichten kuratiert in einer Keynote für euch. Ich freue mich, von euch zu hören. Bis dahin, lasst euch gut gehen, bleibt gesund und bleibt connected.